Wenn wir uns hier zum Gottesdienst versammeln, dann merken wir, wie das Wort Jesu uns aufrichtet, ermutigt und stärkt. Eins der Jesus-Worte, das ist bei uns oft ziemlich auf die Seite gedrückt. Ich will es Ihnen heute zurufen. Ruht ein wenig. Es gilt nicht nur für den Gottesdienst, sondern das wünsche ich Ihnen, dass Sie auch in diesen herrlichen Sommertagen zur Ruhe kommen, zum Frieden kommen, zur Freude und erquickt werden. Wir wollen miteinander ein schönes Sommerlied singen, das uns Joachim Neander, der auch das Lied Lobenden Herren Gedicht hat, geschenkt hat. Himmel, Erde, Luft und Meer, 595. Wir singen alle 6 Verse. Der Dichter wurde gerade 30 Jahre alt, aber er hat alles entdeckt, was man in dieser Welt finden kann. Und ich hoffe, dass Sie auch solche Augen haben wie er. All das Schöne, das uns Gott gibt, zu sehen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, wir wollen dich auch heute Morgen zuerst preisen und dir danken für diese wunderbare Herrlichkeit deiner Schöpfung, die uns immer neu überrascht und überwältigt. Und wie groß ist das alles, weil wir hinter all der Fülle und dem Schönen deine Liebe sehen, mit der du uns nachgehst, mit der du uns suchst. Du hast uns auch ganz persönlich in den vergangenen Tagen so viel Gutes geschenkt. Und wir sind ganz beglückt und erfreut. Und verzeih uns, wo wir einfach so selbstverständlich das aus deiner Hand nehmen. Wir wollen lernen, bei dir zu ruhen, so wie du geruht hast, auch an diesem Sonntag. Wir wollen uns nicht von der gottlosen und heidnischen Hektik anstecken lassen, sondern du hast alles vollbracht. Und du bist auch beim Schwachen und auch in dem, was bei uns fehlt, so dass du vollenden kannst, was wir nicht zu Ende bringen. Und so dürfen wir jetzt auch in deine Hand legen, was uns bedrückt, bekümmert, belastet und Sorgen macht. Und wir sind so froh, dass du es herrlich hinausführst. Und es ist uns auch leid, wenn wir vor dich treten, Herr, dass wir dich oft betrüben und dass wir dir Unrecht getan haben. Herr, nimm unsere Schuld jetzt weg und mach uns ganz rein durch deine wunderbare Vergebung. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Der fehlt noch.
Wir wollten Sie einladen, bei unserem Lied in Refrain mitzusingen. Das ist ein Lied von Gerhard Schnitter. Gott baut sein Haus, Stein auf Stein, jeder muss neu und lebendig sein. Gott baut sein Haus Stein auf Stein, so baut er erneuerte Menschen ein. Wir singen es mal einstimmig vor und Sie dürfen dann immer im Refrain mit einstimmen.
Gott baut sein Haus Stein auf Stein, jeder muss neu und lebendig sein. Gott baut sein Haus Stein auf Stein, so baut er erneuerte Menschen ein.
Ich singe es gleich mal mit.
Gott baut sein Haus, Stein auf Stein. Jeder muss neu und lebendig sein. Gott baut sein Haus, Stein auf Stein. So baut er erneuerte Menschen ein. Kein Stein sucht sich seinen Nachbarn aus. Es geht nach des Bauherren Plan. Haut jeden Stein für das Haus und passt sie einander an. Gott baut sein Haus Stein auf Stein, jeder muss neu und lebendig sein. Gott baut sein Haus Stein auf Stein, so baut er erneuerte Menschen ein. Die anderen drücken und
wir haben in unserer Gemeinde eine ganze Reihe die jetzt keine Ferien machen, sondern die freien Tage benutzen, um sich einbauen zu lassen in dieses Haus Gottes. Und wir freuen uns, dass wir Kindern in unserer Stadt, auch die in den nächsten Wochen keine Ferien machen können, wunderschöne Ferien anbieten. Und wir machen das hier in dem mitten, in dem dicht bebauten Gebiet, das Waldheim wieder seine Pforten eröffnet. Und wir sind ein bisschen stolz drauf, dass es bestimmt das Waldheim ist, das am frühesten keine Anmeldungen mehr annehmen kann, sondern völlig überfüllt ist mit 120 Kindern, die da auch 4 Mahlzeiten pro Tag kriegen. Und ich wollte das auch in diesem Gottesdienst einfach hier sagen, dass wir uns als Gemeinde dankbar dahinterstellen und für diese Mitarbeiter auch beten wollen und in unserer täglichen Gebetsstille an die denken, die da in der Küche stehen, die da vielleicht die Räume wieder putzen, die Gruppenleiter, dass sie Geduld haben, auch mit den schwierigen Kindern, und auch an die Kinder denken, dass von dieser Zeit eine Frucht einmal in der Ewigkeit sichtbar wird. Jetzt möchte ich bitten, dass all die Mitarbeiter vom Waldheim einmal aufstehen, dass wir sie sehen, wo er irgendwo im Waldheim mitarbeitet. Sie sind hauptsächlich da oben. Wunderschön. Dann wissen wir, dass junge Leute zur Operation Mobilisation gehen, um dort Missionseinsätze durchzuführen. Wer ist denn das? Hat jemand hier? Ja, das ist recht. Und dann sind ja unsere Jugendfreizeiten in Norwegen. Ich sagte immer, da müssen die Schutzengel Sonderschichten einlegen im Himmel, dass alles gut geht und alle wieder wohlbehalten zurückkommen. Da wollen wir besonders dran denken. Die Mädchen haben diesmal ein Zeltlager und die Jungen haben ganz wieder die Gewohnheit, ein Haus. Und wir wünschen denen erfüllte Freizeiten. Wer geht denn alles mit auf die Sommerfreizeiten der Jugend? Aufstehen. Ah, da oben die ganze Info. Wunderschön. Ich möchte allen, die auch dort ein Amt übernommen haben und eine Aufgabe haben, auch all den Leitern und Verantwortlichen das Wort zurufen: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wir hören noch einmal den Chor. Jetzt vom Danklied: Nun danket all und bringet er, 231, die Verse 1 bis 7 singen. Während des Liedes dürfen gerne die noch hier rübergehen. Hier hat es noch 8 freie Plätze da vorne auf den Stühlen. 231, 1 bis 7. Ich habe für heute aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 24, den Vers 21 ausgesucht. Ist ja so ein Brauch geworden in einigen Jahren nun, dass wir immer irgendwann vor der Urlaubszeit noch uns aus dem Wort Gottes sowas sagen lassen. Über den Urlaub. Gestern habe ich einen Brief bekommen, da hat mir jemand ein Foto von einem Glipdachs geschickt. Da erinnern sich vielleicht noch manche dran. Und dann hatten wir den Fußweg von Troas nach Assos. Aber heute wollen wir diesen Vers betrachten. Der Mann schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht. In einem Eisenbahnabteil kommt ein Mann rein und sagt zu der Frau, die da gegenüber sitzt, entschuldigen Sie, ich muss meine Füße hochlegen. Die Frau ist sehr freundlich und behilflich und rückt ihre Tasche etwas zur Seite. Und nach einiger Zeit sagt der Mann, oh, könnten Sie mir jetzt nicht noch im Speisewagen einen Kaffee holen? Da sagt die Frau voller Erbarmen, seit wann haben Sie denn Ihr Fußleiden? Sagt er, ich? Fußleiden? Ich habe kein Fußleiden. Ich habe Urlaub. Die Urlauber sind schon ein seltsames Völkchen. Und es gibt fast niemand, der nicht in diesen Tagen so ganz anders lebt. Manche, die laufen so schlampig herum, wie sie im eigenen Schlafzimmer nicht rumlaufen. Und sagen, das ist das Schönste im Urlaub. Ich kann mich einmal richtig gehen lassen. Vielleicht gibt es einige unter uns, die machen gar keinen Urlaub und die sollen jetzt nicht traurig sein. Auch da hat mich jemand aufgemuntert und hat gesagt, pass auf, dass heute niemand verletzt ist, der keinen Urlaub machen kann. Ach nein, Sie sind vielleicht noch die einzig Normalen. Wie einst Diogenes im Fass. Urlaub, mir scheint das ein Virus der Neuzeit zu sein, der alle Menschen befällt und dann alle verlassen ihre Heimat, den gemütlichsten Platz, den man überhaupt haben kann, und gehen in die Fremde und werden Ausländer. Und dann sitzen sie in überfüllten Zügen und stehen in Autostaus im gleißenden Sonnenlicht. Sie campen auf staubigen Plätzen oder in überteuerten Hotels wohnen sie. Und sie ertragen alle Strapazen. Urlaub, Urlaub, das Traumwort. Wenn Ihr Arbeitgeber selbst mit Überstundenvergütung Ihnen das bezahlen würde, Sie hätten längst mit der Faust auf den Tisch geschlagen, sagen, mit mir können Sie sowas nicht machen. Oder wenn die Regierung das von Ihren Untertanen fordern würde, ich glaube, ohne Verfassungsrecht in 6 Stunden wäre die Revolution da. Und die Leute sagen, so kann man mit uns nicht umspringen, dass ich meine schöne Wohnung, mein gemütliches Bett, mein Liegestuhl auf Balkonesien und mein Fernsehgerät verlassen soll, in die unsichere Fremde ziehen soll. Es ist eine Fluchtbewegung, eine große, chaotische Fluchtbewegung. Und wenn Sie einmal die Zahlen vergleichen, die Völkerwanderung und die Völker, die vor Genghis Khan geflohen sind, sind klein im Vergleich mit diesen Massen, die sich nun auf die Straße begeben. Eine völlig chaotisch, in nichts organisierte Fluchtbewegung. Und da wünsche ich Ihnen, dass Sie richtig Urlaub machen können. Richtig Urlaub. Und sagen, aber bei mir ist das alles ganz anders. Ich bin nicht bloß vom Virus befallen. Bei mir ist das nicht bloß so ein Traum, sondern das sind für mich Tage, in denen ich richtig auflebe. In denen ich richtig genieße. Was braucht man denn dazu? Die von Ihnen, die jetzt schon auf den gepackten Koffern sitzen, die kennen das ja, dass der Koffer immer zu klein ist. Und wenn man noch einen größeren kauft, er ist immer zu klein und am Ende muss man immer drauf sitzen. Davon kommt das Wort, dass man auf den Koffern sitzt, dass er richtig zugeht, bis alles drin ist, Socken und Badehose und was alles noch dazu, Sonnenbrille. Aber was Sie nicht vergessen dürfen in Ihrem Urlaubsgepäck, ist die Gnade Gottes. Sie können alles vorher perfekt organisiert haben. Strickenkarten vom ADAC, die Fähre gebucht, Reisegepäck, Diebstahlsversicherung und Reisekosten, Rücktrittsversicherung. Aber ohne Gnade Gottes klappt nichts. Und wenn Sie wissen, was heißt denn das Wort Gnade? Es heißt seine Gunst, seine Zuwendung, seine Nähe, dass Sie sagen, in jedem Augenblick meiner Reise, bei jedem Kilometer, bei jedem Schritt, den ich gehe, ist Gottes Liebe und seine Güte bei mir. Gerade weil heute Reisen ein Fluch sein kann, wirklich ein Fluch, wo Menschen gerädert, strapaziert, vielleicht sogar krank zurückkommen, ist das wichtig, dass sie ganz neu dem lebendigen Gott begegnen. Hat der Herr Gnade zur Reise gegeben? Nicht, das ist wichtig. Er will sie erquicken, er will sie erfrischen, er will sie zur Ruhe bringen, er will sie überschütten mit Gutem. Und ich habe meiner Gewohnheit treu wieder das ein wenig geordnet in Leitsätze. Mein erster Punkt, ich formuliere das so ein bisschen, dass man auch gleich weiß, wo das hinaus will. Wir wollen auch im Urlaub das Allerbeste vom Schönsten. Wir wollen auch im Urlaub das Allerbeste vom Schönsten. Nun, was ist das Schönste? Die Reiseveranstalter, die wetteifern mit ihren Prospekten, was das Schönste ist. Und da kann man schon unsicher werden. Was ist schöner? Der Strand auf Malaysia oder auf den Bahamas? Oder wenn man im Vextal bei St. Moritz wandert oder doch im Ferienhaus im Schwäbischen Wald bleibt, was ist das Schönste? Und jetzt wissen Sie, es kommt ja eigentlich gar nicht auf den Ort an. Das ist schon der Fehler. Das ist überhaupt nicht wichtig. Und nicht mal wichtig, wie kristallklar das Wasser ist. Und wie ozonhaltig die Luft. Und wie das Wetter ist. Es gibt so viele Urlauber, die kommen zurück, braun gebrannt, viel erlebt. Und sie reden doch immer nur von dem, was nicht gut war im Urlaub, von den Preisen, von den überfüllten Stränden, von der schlechten Bedienung, von dem Verkehr, der geherrscht hat und wie strapaziös die Reise war. Und da merkt man, im Urlaub ist das Schwierigste, dass wir selber dort sind, wir. Und die schönste Gegend, die wir erleben, kann uns gar nichts bringen, wenn wir selber im Unfrieden mit uns selber sind. Und darum gefällt mir das auch gar nicht, wenn jemand so oft sagt, ich will im Urlaub zu mir selber kommen. Da graut mir davor, wenn ich zu mir selber komme. Da stoße ich ja auf das Unbereinigte meines Lebens. Und da komme ich auf so viel Dunkles. Da sind auch so viel Sorgen, so viel Ängste. Da sind die Schwierigkeiten noch da aus unserem Berufsalltag. Mit Menschen, mit denen wir zusammenleben. Sie können es alles erzählen. Ja, wir müssen einmal das durchstehen, aber das müssen wir immer zu uns selber kommen. Aber jetzt noch einen Schritt weiter. Wir wollen den Frieden Gottes wiederfinden, gerade da, wo wir in der Unruhe sind. Und das will uns Gott schenken. Er will uns seine Gnade schenken, seine freundliche Zuwendung. Er will die Hand auf uns legen und sagen, Ruhe ein wenig, ich hab dich lieb, ich sorge für dich. Haben Sie einmal im Urlaub Zeit, um das so richtig zu genießen, sagen, Herr, jetzt lege ich das in deine Hand. Das Loslassen allein ist noch nicht Urlaub. Dass kein Telefon klingelt, dass niemand von uns was will und mit Forderungen uns überschüttet, dass wir keine Termine haben, sondern, Herr, jetzt möchte ich, dass ich einmal weiß, ist zwischen dir und mir alles in meinem Leben gut. Alles in Ordnung, habe ich Frieden mit dir. Lass mich doch Gnade vor deinen Augen finden. Und ich bitte Sie noch einmal darüber nachzudenken, dass es kein abgegriffenes Wort ist. Und darum geht es auch nicht nur die an, die jetzt verreisen oder die später verreisen. Es geht auch die an, die zu Hause sind, auch die, die krank liegen. Ist das zwischen Gott und mir klar? Ich will doch deine Gnade suchen. So wie das Mose einmal gesprochen hat, bevor er in das verheißene Land hineingegangen ist. Herr, du kannst mir alles versprechen, aber ich will nur eins, deine Gnade. Und wenn ich deine Gnade habe, dann genügt mir. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, das soll ihr Urlaubsgebet sein. Ich will singen von der Gnade des Herrn. Und dann macht es überhaupt nichts aus, ob es tagelang regnet, ob die Nebelfetzen über ihrem Urlaubsquartier hängen. Sie strahlen vor Freude. Und sie haben einen Frieden, den ihnen niemand wegnehmen kann. Es gehört ja heute zu unseren modernen Urlaubsgestaltungen, dass wir noch einmal den alten Fluch Kains aufnehmen, unstet und flüchtig soll es so sein. Und dann flieht man. Da kommt einer ganz glücklich zurück und sagt, in 14 Stunden habe ich es geschafft bis an die spanische Grenze. Und andere sagen, nein, ich habe sogar in 13 Stunden und 15 Minuten geschafft. Und da sieht man ja gar nichts mehr von den schönen Dingen. Aber selbst wenn man dort lebt, braucht man heute nicht bloß allein etwas, was uns unterhält. Es ist ja viel zu langweilig, sondern man braucht Animateure, die uns die Zeit vertreiben im Urlaub, weil Urlaub so furchtbar langweilig sein kann. Und darum ist so wichtig, dass Sie nie allein Urlaub machen, sondern mit Gott Urlaub machen. Und dass Sie sagen, die Schritte jeder Wanderung, die ich gehe, sind Schritte durch die Welt Gottes, hinter den Blumen und Blüten und hinter den grünen Blättern des Waldes grüßt mich Gottes Freundlichkeit und seine Liebe. Und wenn Sie dann im Allgäu über die Berghöhen gehen, da danke ich immer im Geist denen, die einmal diese Kreuze aufgerichtet haben, dass es auf einmal so zentral dort uns noch einmal im Urlaub zugesprochen wird. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte. Und spätestens da sollen dann die Lasten von ihrem Rücken runterfallen. Auch die dunklen Dinge ihres Lebens. Und dann ist es auf einmal von morgens bis abends ein fortwährendes Reden Gottes mit ihnen. Und wenn sie diese Stille nicht haben, ist der Urlaub leer und hektisch und unerfüllt und friedelos. An diesen Kreuzen, die dort aufgerichtet sind, muss ich so oft dran denken, an dieses Siegeswort, das Paulus gesagt hat. Wie die Sünde in eurem Leben geherrscht hat. Und Sie wissen, wie die Sünde in Ihrem Leben herrscht. Sie wissen sie. Wie das manchmal ist mit der Unreinigkeit, mit der Lüge, mit dem Egoismus. So wie die Sünde geherrscht hat, so soll jetzt die Gnade herrschen. Und ich hoffe, dass Sie die Reisegnade entdecken. Dass Gott Ihnen einfach seine Gnade ganz neu groß machen kann. Bis hinein in die Nacht. Wenn Sie hinaufschauen in das Firmament und sagen, du Herr bist größer und weiter als all das, was mir dort begegnet. Salomo war ein großer Poet, ein Feinschmecker, ein Künstler, Philosoph, Staatsmann. Und er hat einmal das Wort geprägt, das man auch nie vergessen soll. Wie kann man fröhlich essen und sich ergötzen oder wie kann man genießen ohne ihn? Man kann das gut. Nein, man kann es nicht, sagte er. Wer einmal das verschmeckt hat, der muss das wissen. Das macht erst das Essen. Schön, wenn ich hinter jedem Bissen, hinter jedem Feinen, das ich genießen darf, die Freundlichkeit und Güte meines Heilandes Jesus sehe, der mich beschenkt, der mich versorgt, der mich lieb hat. Unsere jungen Leute, wenn die auf ihre Freizeiten gehen und ihre Lager haben, dann haben sie das sich zur festen Gewohnheit gemacht. Und ich bin in Sorge, ob sie das so machen wie unsere jungen Leute. Um die brauche ich mich nicht zu sorgen. Die machen morgens eine Stunde Stille mit dem Wort Gottes. Wir haben oft unsere Termine so geplant, dass selbst im Urlaub die Zeit dafür nicht übrig bleibt. Die machen eine richtige Bibelarbeit. Aber Sie müssen mal gucken, wie die zurückkommen. Die kommen als andere zurück vom Urlaub. Natürlich sind sie ausgelassen, fröhlich und machen viele Unternehmungen. Aber das hat sein Fundament in diesem Reden Gottes, wo die anderen Sorgen und die Ängste und das, was einen bedrängt, wegfallen kann und man gar nicht mehr besorgt sein braucht. Das ist dieses Wort, das ich als Text heute genommen habe, ja entnommen aus dem Reden eines Mannes, der eine Dienstreise macht. Das auch heute vielen von Ihnen zugemutet, die unterwegs sein müssen. Weite Wege, oft auch mit dem Auto. Dieser Knecht Abrahams hatte einen besonders schwierigen Auftrag. Er musste für seinen Chef eine Schwiegertochter suchen. Und das noch im Ausland, wo er überhaupt nicht kundig war.
Und wenn man so einen schwierigen Auftrag bekommt, dann muss man sagen, das kann ich nicht. Wie soll ich das auch hinbringen? Und dieser Knecht Abrahams hat gebetet. Es wäre eine schöne Sitte, Sie würden es auch so machen, wenn Sie ins Auto einsteigen und alles gepackt ist, sagen, jetzt Herr Jesus, in deinem Namen ziehen wir los. Und so im Urlaubsquartier und am Morgen und am Abend. Und auf einmal merken Sie, was das Schönste am Schönen ist, was das Exquisite ist, das, was erst richtig befriedigt. Sie dürfen alles genießen, Sie brauchen kein schlechtes Gewissen haben, wenn Gott Ihnen so viel gibt. Und wir haben in vielem auch die Fülle, dann dürfen Sie das alles nehmen. Aber nehmen Sie es so, dass Sie es als Liebeszeichen Ihres Gottes nehmen, der Ihnen noch viel mehr von seinem Herzen sagen will. Und gerade dann, wenn wir durch diese Welt ziehen, dann denken Sie an all die herrlichen Worte der Gnade Gottes. Da heißt es doch, seine Gnade reicht, so weit der Himmel ist. So weit der Himmel ist, wo Sie auch hin sind, überall die Gnade Gottes. Und wenn Sie nur sich müde in eine Wiese legen und die Käfer und die Gräser beobachten und Sie sehen alles unter der Güte Gottes, unter seiner Gnade geschaffen, für mich. Gott sucht mich, er hat mich lieb. Und freuen Sie sich daran. Sie sind hineingenommen in die Gnade Gottes. Oder in einem anderen Wort, sofern doch, so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch lässt Gott seine Gnade walten über die, die ihn fürchten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie vom Urlaub zurückkehren und sagen, ich habe Gnade Gottes entdeckt und ich weiß, wie stark sie ist und sie trägt mich. Und ich bitte Sie, keinen Schritt zu gehen ohne Gottes Gnade. Keinen einzigen Weg der Sünde. Viele machen im Urlaub Dinge, die sie nie tun würden in ihrem normalen Leben. Sie meinen, das gehört, das Ungezügelte, gehört zur Entspannung dazu, ist nicht wahr. Lassen Sie nie Gottes heilige Eheordnungen, nie Gottes Gerechtigkeitsordnungen, Wahrheitsordnungen, was es ist. Sie werden dabei nur unglücklich. Sünde macht Sie nie glücklich, befriedigt nie. Gehen Sie nur auf den Wegen, wo Sie unter der Gnade sind. Machen Sie nie anders Urlaub. Und dann freuen Sie sich, dass das mehr ist als alle Versicherungen. Natürlich brauchen Sie Versicherung, nicht ohne Haftpflicht und was weiß ich. Aber die beste Versicherung ist, dass Sie unter der Gnade sind. Du deckst uns mit Gnade wie mit einem Schild. Mit Gott auf Reisen, das ist das Schönste vom Besten. Jetzt mein zweiter Punkt. Hat man Gnade oder hat man sie nicht? Manche sind ganz unsicher. Hab ich die Gnade oder habe ich sie nicht? Sie sagen, ich bin ja mal gespannt, wie das mit dem Urlaub ausgeht. So wie Sie losfahren, nicht wissen, was habe ich vergessen. Und dann wissen Sie es erst, wenn Sie über Mannheim hinaus sind. Jetzt meine Zahnbürste oder so. Aber habe ich die Gnade wirklich? Sind Sie sicher, bevor Sie sich ans Steuer setzen, bevor Sie in den Zug einsteigen, habe ich die Gnade Gottes oder nicht? Sie kennen doch, was ein russisches Roulette ist. So ein Trommelrevolver, wo man eine Patrone reinsteckt und fünf leer lässt. Und dann hebt man sie an die Schläfe hin und drückt ab und sagt, entweder klappt's oder klappt nicht. Das ist das russische Roulette. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ist das so ähnlich mit der Gnade? Der eine hat die Gnade, das Glückskind, Sonntagskind, und ich habe eben keine Gnade. Und da gibt's ein ganz schlimmes Missverständnis. Das muss ich vorher noch mal sagen. Die sagen nach dem ersten Blattfuß, oh, jetzt habe ich also doch die Ungnade. Oder wenn es doch einen Unfall gibt, jetzt ist Gottes Gnade nicht mitgegangen. Reden Sie auch so? Oder wenn man krank wird im Urlaub, wenn man abbrechen muss. Also es ist doch dann offenkundig, da war die Gnade Gottes nicht da. Wie unsinnig! Sie können doch die Gnade Gottes nicht bloß daran ablesen, dass Sie gesund sind. Wo steht das eigentlich in der Bibel drin? Die alle Tage herrlich und in Freuden leben, die sind unter der Gnade, oder wie? Das wäre der reiche Mann. Ist doch gar nicht wahr. Die Bedrängten, die Armen stehen doch unter der Gnade. Und dass sie sich nicht durcheinander bringen lassen, das lässt Gott auch in ihrem Urlaub geschehen, so wie Regenwetter kommt. Sie haben es nicht gepachtet und die Verheißung steht auch nie in der Bibel drin, ihr werdet nur 30 Sonnentage haben. Oder so, oder sie werden nie krank werden, steht nie drin. Und da gehören auch manche notvollen Erlebnisse zu unserem Urlaub. Sie kommen hin und das Quartier ist vergeben und die Buchung hat nicht gestimmt und das Auto hat Panne, gerade dann, wenn es am schlimmsten ist, und dann werden die Kinder krank und das ist ja alles noch da. Und dennoch stehen sie unter der Gnade. Wissen Sie, wann stehen sie unter der Gnade? Wenn Jesus Christus bei ihnen ist, wenn sie sich im Glauben an ihn halten. Und dann muss ihnen alles zum Besten dienen, das will ich Ihnen vorher sagen. Gucken Sie mal an, wer da in der Bibel unter der Gnade war. Ein Mose. Der hat das ja gebetet. Lass mich deine Herrlichkeit sein. Herr, wenn deine Gnade nicht vorangeht, dann gehe ich nicht durch diese Wüste. Und dann zieht er durch die Wüste. Aber unter der Gnade. Ein David. Auf der Flucht vor Saul. Unter der Gnade. Ein Josef. Wir hatten es vor ein paar Sonntagen. Ein Josef im Gefängnis. Misshandelt, missbraucht, vergessen. Unter der Gnade, Gott war mit ihm. Jetzt dürfen Sie sagen, jetzt wird es spannend. Jetzt will ich also nicht das heute so machen, wie manche das mit dem Erfolgsdenken, auch im Glauben, zu einer ganz gefährlichen, gottlosen, heidnischen Lehre machen. Das ist unbiblisch und falsch. Widerstehen Sie dem Unfug. Wir wollen neu entdecken, gerade da, wenn Gott mir auch manches zumutet, was zum Wesen der Welt gehört. Dass man vielleicht bestohlen wird oder dass man eben sonst irgendwo Pech hat und dass manches nicht so läuft, wie man sich vorstellt, dass man einen Unfall unterzogen wird und vielleicht sogar noch selber schuld ist, was noch schlimmer ist, als wenn es die andere Versicherung zahlt. Herr, jetzt will ich deine Gnade erleben, auch in dem Schweren. Jetzt will ich erst recht hellhörig sein, wie du mir das schenkst. Ich habe eigentlich vorgehabt und habe es auf meinem Manuskript hier alles ausgeführt, wie ich es Ihnen erzählen wollte, was ich da bei meinen Reisen schon erlebt habe. Und wie das plötzlich Entdeckungen gab, die ganz anders waren, als ich vorher dachte. Und die hat Gott erst mir schenken können, indem er mich gestoppt hat. Und in der Bibel gibt es ein Reisebuch, das ist die Apostelgeschichte. Ist voller Reisen. Und jetzt gucken Sie mal an, wie das bei den Aposteln war, bei diesen gesegneten Gottesmännern. Da hat Gott ihre Reisen gestoppt. Er hat sie lahmgelegt, er hat plötzlich die Wege versperrt. Und später müssen sie sagen, das war von Gott. Der Geist Gottes hat mich gewehrt. Man weiß gar nicht, was das war. Haben Sie auch diese Offenheit bei Ihrem Reisen und bei Ihrem Planen, dass Sie sagen, Herr, ich möchte gar nicht so festgelegt jetzt sein in meinen Urlaubsplanungen. Ich will jeden Tag entdecken, wo du mir neue Begegnungen schenkst. Und dann merken Sie, was Gott wichtig ist. Gott ist nicht wichtig, dass wir problemlos sind. Er merkt, dass wir ja auch nur durch die Probleme reifen. Aber Gott will, dass wir sein Reich bauen. Und da müssen Sie oft fragen, was dient jetzt zum Bau des Reiches Gottes? Wo braucht mich Gott zum Dienst? Ich habe mir es zur Angewohnheit gemacht, ganz besonders auf die zu gucken, die ganz unten stehen. Zimmermädchen und Kellner und Gepäckträger und die Angestellten, die immer angeschimpft werden von den Leuten. Was denken Sie, was es in deren Leben bedeuten kann, dass da einer mal Ihnen die Jesusliebe bezeugt? Ich kann das auch ganz schlecht. Aber ich merke, mein Urlaub hat plötzlich eine ganz andere Perspektive. Nicht, wie werde ich genießen, wie werde ich jetzt etwas haben, sondern wie kann ich von der Gnadenfülle, die Jesus mir schenkt und die ich jeden Morgen an seinem Wort genießen kann. Da kann ich die Gnade spüren, wo ich vor dem Kreuz Jesus stehe und spüre, er hat mich lieb. Wie kann ich diese Gnade Menschen weitergeben, die in der Ungnade leben? Armen, verzweifelten, müden, angefochtenen, leidenden Menschen, Menschen, die herumgestoßen werden, die nicht viel gelten. Und da müssen sie recht viel Gnade haben. Gnade Gottes erkennen, und die kann man wirklich nur am Kreuz Jesu entdecken, wo man sagt, Herr, dieser Tag gehört dir und es ist ein Tag deines Heils, weil du für mich am Kreuz gestorben bist. Und darum kann nichts mich mehr treffen, auch nichts Böses mehr, und der Teufel hat keine Macht mehr. Er kann mich auch nicht auf den Frieden rauben, den du mir geschenkt hast. Wo kann man Gnade Gottes finden? Nicht indem man sagt, Essen war versalzen oder nicht versalzen, oder ich bin krank geworden, nicht krank. Das ist nicht Zeichen der Gnade. Was ist Zeichen der Gnade? Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, wenn Sie so Urlaub machen. dann wirft sie nichts aus der Bahn. Sondern dann können sie vielen Menschen weitergeben und auf ihrer Urlaubsroute liegt eine Segensspur im Leben vieler Menschen, die vielleicht einmal in der Ewigkeit noch sagen, wie gut, dass ich dem damals begegnet bin. Am Fahrkartenschalter, im Eisenbahnabteil, im Warteraum, am Flughafen. Oder wenn es nur der war, der die Sonnenschirme verwaltet hat an der Adria am Strand, da habe ich einen Menschen gefunden, der mich ganz einfach Liebe Jesu bezeugt hat. Ganz praktisch, handgreiflich. Nicht bloß mit Worten, aber auch nicht bloß mit Geld, sondern mit beidem, dem ich gezeigt habe, dass Gott ihn liebt. Also hat man sie oder hat man sie nicht, das muss man wissen. Das weiß man, weil Jesus uns sagt, du stehst unter der Gnade. Von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und nun darf man fröhlich seinen Weg ziehen. Zu mir hat einer in den letzten Tagen gesagt, du wirst doch nicht über dieses Wort predigen, heute. Warum denn? Sagt, das ist doch ein Begräbnistext. Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Richtig. Ist ein Wort, das man auch gerne bei Beerdigungen als Text wählt. Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Ist übrigens gut, wenn man immer merkt, dass die Worte der Bibel wirklich für alle Lebenslagen passen. Und deshalb will ich da noch ein paar Worte sagen. Wir wissen ja nicht, wie lang das alles noch geht. Und wenn wir planen, dann hat unser Herr uns geraten, wir sollen immer dran denken, so der Herr will und wir leben. Wir wissen nie, kommen wir wieder zurück. Oder geht die Reise wo ganz anders hin, in die Ewigkeit Gottes hinein. Da sollte man immer sich bewusst sein, an jedem Morgen, wo man aufsteht, dass man bereit ist, wann unsere Stunde kommt. Wenn wir mit unseren Kindern gecampt sind, war das immer so schön, wie man dann am Morgen das Zelt zusammenschlägt und die Heringe rauszieht und die Stangen wieder zusammenlegt und dann zieht man weiter. Das ist nie wehmütig, sonst ist das beim Umzug immer wehmütig, wenn man das liebe Heim verlässt. Beim Campen ist das schön, wenn man sagt, jetzt haben wir wieder ein Ziel und auf das Ziel geht es zu. Das wollen wir nie vergessen, auch in unserem Urlaub machen. Der größte Urlaub kommt erst noch. Ich freue mich auf die richtig großen Ferien. Freuen Sie sich auch. Das, was wir hier an Urlaub machen, soll ja nur ein Stück Vorgeschmack der Ewigkeit sein. Bleibt, wie alles in dieser Welt, mit Mängeln und Fehlern behaftet. Aber ich freue mich auf die großen Ferien. Es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Und wir sollten viel, viel lernen von dieser kommenden Ruhe, dass wir heute schon unsere Urlaubszeiten so gestalten, wie sie einmal im Himmel sein werden. Herrliche, wunderbare Urlaubszeiten. Es könnte sein, viele Menschen planen ihren Urlaub so und sie sind doch nur vom Teufel geritten. Von ihren Sehnsüchten und Träumen, wo sie sich selber entfliehen wollen. Ich hoffe, dass sie das nicht tun. Ich hoffe, dass sie im Namen Jesu nicht nur planen, sondern hingehen und dass sie jeden Augenblick ihres Urlaubs so fröhlich genießen und sagen, ist doch herrlich. Ganz gleich, wie lang mir der Herr noch Zeit gibt, auch wenn ich nur noch Stunden auf dieser Erde zähle, ich will es genießen mit dem Herrn. Ich will es auskosten. Und noch einmal, nicht nur die, die Urlaub machen, auch die, die zu Hause bleiben. Ganz, ist gar kein Unterschied. Vielleicht haben die wirklich das gute Teil erwählt. Auch die Kranken wollen wir nicht vergessen. Ach, das ist so schön, wenn man ein Postkärtchen dann schreiben kann aus dem Urlaub und ihnen mitteilen und sagen, wir haben hier an dich gedacht und für dich gebetet. Aber dass sie das wissen, wir wandern unsere Straße, die zu der Heimat führt. Und das ist herrlich, wenn man reist unter der Gnade Gottes. Amen. Jetzt singen wir, schönster Herr Jesu, 487, 1 bis 5. anbeten. Du, unser Herr Jesus Christus, wenn wir das ebenso gesungen haben, dann vergib, wo es sich nicht deckt mit unserem Leben, wo wir oft nur so viel Äußeres suchen, äußeres Glück, äußere Befriedigung. Hilf uns zu einer ganz gründlichen Wende und zu einem Umdenken, dass wir auch in unserem Urlaub, wenn er vor uns liegt, ganz neu nur hinter allem die Begegnung mit dir suchen. Nicht nur hinter all den Zeugnissen deiner Schöpfung, sondern auch hinter all dem, was wir von Geschichte der Völker sehen, von Kunst und von dem, was Menschen geschaffen haben, dass wir dich und dein Reden mit uns erkennen. Und dann wirke du, dass dein Wort ganz besonders zu uns rede, dass wir neue Entdeckungen im Glauben machen. Wir wollen jetzt aber auch für die beten, die keinen Urlaub machen können, weil sie krank liegen, weil sie schwach sind. Du kannst ihnen eine besonders erfüllte Zeit geben und wir wollen dies für sie erbitten, weil du mehr gibst, als wir bitten und verstehen. Da lass doch all denen ganz besonders deine Gnade, deine Zuneigung, deine Gunst, deine Freundlichkeit und deine Liebe groß werden. Und wir bitten dich auch um Schutz und Bewahrung, aber dass wir auch, wenn manches nicht so läuft, wie wir es wünschen, dass wir umso mehr merken, dass alles zum Besten dienen muss, wo wir dich mehr lieb haben als die Dinge. Und so wollen wir jetzt alles in deine Hand legen, dich auch bitten, dass du diese Waldheimzeit reich machst, auch die Freizeiten zu Tagen machst, wo Menschen dir begegnen. Gib du den Mitarbeitern Geduld und Liebe ins Herz, dass sie auch Schwierigkeiten ertragen können. Und lass du an all den Tagen auch es recht werden mit dem Wetter. Auch um die Bewahrung bitten wir vor Unfall und Gefahr. Wir dürfen das wie Kinder sagen zu dir in deiner himmlischen Vatergüte. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht von Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch einmal Platz. Wir singen drei Verse von dem Lied 345. Diese drei Verse sind die drei letzten Verse, 5, 6 und 7. Die sind so schön als ein Lied auf dem Wege. Wenn sie dann aufbrechen, wenn sie gehen, es spielt dann gar keine Rolle, sondern dass das wahr wird. Führe mich, o Herr, und leite.
Thank you.
Ich darf Sie noch einmal bitten, den Notizenzettel jetzt zu beachten. Der neue Weise gilt ab jetzt. Jetzt ab Juli, er liegt hinten aus. Wenn Sie ihn noch nicht haben, dann müssen Sie mitnehmen. Da steht alles Wichtige drin. Alles für die nächsten Sonntage. Hinten liegen auch die Berichtsblätter aus vom Hort der Hoffnung, jenem Zentrum, wo das Ehepaar Kümmel leitet, für alkoholabhängige Männer. Eine große Not in unseren Tagen. Manche haben mich auch immer wieder gefragt, wo ist denn ein Werk, wo man, es gibt manche, die spenden mehr, als sie beim Finanzamt dann angeben können, das darf man ja ausnutzen. Da gibt's das Hort der Hoffnung ist bei den Mildtätigen anerkannt, für die zweiten 5%. Ich will das auch einmal ganz praktisch sagen. Man kann es ja dem Reich Gottes zur Verfügung stellen und braucht es nicht in den Rachen des Finanzamts werfen. Da brauchen Sie keine Mitleid haben, nur Ehrlichkeit. So, das liegt hinten, Hort der Hoffnung, ist aber auch sonst für die Beter wichtig, dieses Blatt mitzunehmen. Das Opfer ist heute nicht für den Hort der Hoffnung bestimmt, sondern von der Kirchenleitung für die Diakonie bestimmt. Der Haushaltsplan für dieses Jahr ist vom Kirchengemeinderat aufgestellt und vom Kirchenbezirk genehmigt und liegt jetzt eine Woche lang zur öffentlichen Einsichtnahme drüben in der Dobelstraße 14 für die Gemeindeglieder aus. So. Und im Taufgottesdienst, im Anschluss, werden getauft Ines Nora Nopper aus Dägerloch, Gommaringer Straße 2 und Nico Daniel Springer aus der Rodebühlstraße 174. Und wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen. Ganz gleich, wo wir sind, hier oder unterwegs, weil Jesus mit ihnen geht, weil seine Gnade gilt. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil wir alle Fehler haben, aber weil seine Vergebung über uns steht und weil er seine Güte und seine Gnade auch in unserem Leben sichtbar machen will. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.